Ja, ich grüße euch alle ganz herzlich. Heute haben wir die letzte Predigt von den verlorenen Söhnen. Und ich lese dazu aus Lukas 15, die Verse 35 bis 37. Also langer Text, lange Predigt. Also für mich, für meine Verhältnisse. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber sein ältester Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Ja, die Verwechslung von Christsein allein aus Gnaden mit Christentum als Religion ist unter uns Christen leider ein weit verbreitetes Missverständnis, zu dem sich die Bibel speziell im Römerbrief radikal äußert. Und auch bei Jesus finden wir eine Gegenüberstellung dieser zwei vollkommenen gegensätzlichen Vorstellungen von Christsein allein aus Gnade und Christentum als Religion. Im Gleichnis hier von den zwei verlorenen Söhnen. Wir beziehen uns ja in der Regel immer auf den jüngeren Sohn, der sein Erbe anfordert und dann verschleudert er sein Vermögen mit einem liederlichen Leben. Er kann nur überleben, indem er sich als Schweinehüter anstellen lässt. Also für einen Juden der damaligen Zeit der Tiefpunkt und Endpunkt einer Existenz. Auch wir geben uns ja nicht mit Schweinen ab, ist er denn als Kotelett. Der Junge tut Buße, im Griechischen bedeutet das von etwas Altem wegdenken zu etwas Neuem hindenken. Also von mir weg zu Gott hin. Und das hat nichts mit Büßen oder Abbüßen zu tun. Der jüngere Sohn nimmt Abschied von seinem alten Leben bei den Schweinen und entschließt sich zu einem neuen Leben. Er denkt um, von sich weg zum Vater hin, nach Hause kommen, den Vater um Vergebung bitten, um eine Anstellung als einfacher Arbeiter zu bitten. Und was macht der Vater? Der bereitet ihm einen überwältigenden Empfang, nimmt ihn aus Gnade und Barmherzigkeit im vollen Sinn als Sohn auf. Aber, da war ja noch der ältere Sohn, der nicht abgehauen war, sondern der zu Hause beim Vater geblieben war. Und dieser Sohn ist die eigentlich tragische Gestalt der Geschichte. Denn er ist der Sohn, der zwar zu Hause blieb und doch verloren zu gehen drohte. In der Anklage des älteren Sohns gegen seinen Vater zeigen sich die typischen Merkmale der Religion. Und es sind drei Prinzipien, auf die viele Menschen mit einer Erwartung von Lohn ihre Beziehung zu Gott gründen wollen, aber damit scheitern. Und genau hier liegt diese Not. denn es sind eigentlich menschlich gesehen gute Dinge. Und deswegen habe ich als Überschrift über meine Predigt den Slogan gesetzt: Glaub dich nicht krank. Glaub dich nicht krank. Das Erste, Christsein als religiöses Verhalten. Drei Prinzipien bringen mein Christsein in Gefahr: Leistung, Moral und Verzicht. Hört sich gut an, ne? Und da soll Gefahr drin sein? Gucken wir mal. Also zum Ersten, Christsein als Leistung. So viele Jahre diene ich dir. Ne, der erste Vorwurf des älteren Sohns besteht in dem betonten Hinweis auf seine Leistung. Er war ein fleißiger Mann, tüchtig, voller Eifer. Es wird ausdrücklich bemerkt, dass er sich, als die Feier bereits begonnen hat, noch auf dem Feld befand. Und es gibt ja immer wieder Menschen, die sich ihre Beziehung zu anderen erarbeiten wollen. Mit Leistung wollen sie sich Freundschaft und Zuneigung verdienen. Also Leute, guck mal, wie finden wir einen Freund, der nur an mir interessiert ist, wie ich gut und billig sein Auto repariere oder die Wohnung tapeziere oder ähnliches? Das ist doch bestenfalls eine Geschäftsbeziehung, aber nicht mehr. Ist das Freundschaft, wenn einer nur mein Freund ist, solange ich ihn lobe, gut finde und was für ein prächtiger Mensch er ist? Und wo Christsein nur mit Leistung für den Herrn gleichgesetzt wird, da ist Glaube keine Lust mehr, sondern eine Last. Und hier genau an dieser Stelle wird Glaube zu einer Religion. Denn die Religion bemüht sich immer, mit der Leistung des Menschen die Götter oder Gott zu beeindrucken, egal wie die heißen. Und wir können auch oft die Beobachtung machen, dass die fleißigsten und treuesten Mitarbeiter in der Gemeinde nicht zwangsläufig die leidenschaftlichsten und fröhlichsten Christen sind, sondern manchmal sind die Leistungsträger in unserer Gemeinde verbissene und verbitterte Typen, weil sie ihre Hingabe aus diesem Missverständnis herausleben und sich ihre Beziehung zu Gott erarbeiten wollen. Unter dieser betonten Akzentsetzung wird alles im Glaubensleben zur Leistung. Man muss doch Gebote halten, Gebet, Bibel lesen, Gottesdienst, ja und alles, was mit Glaube und Gemeinde zu tun hat. Alles ist fromme Pflichterfüllung. Und hat mehr mit dem kategorischen Imperativ Kant zu tun, als mit dem biblischen Verhältnis und Verständnis. Das führt dann eher zu Lukas 18, 10, 13. Es gingen zwei Menschen in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, mein Nachbar, mein Friseur, der Briefträger und die trübe Tasse, die neben mir sitzt, oder wie auch dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche, gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Zum Zweiten, Christsein als Moral. Nie habe ich dein Gebot übertreten. Das ist die zweite vorwurfsvolle Bemerkung, die vom Sohn kommt. Diese Aussage ist von Hochmut geprägt, denn es handelt sich hier um eine sehr überhebliche Selbsteinschätzung. Auch hier geht es nicht um die Einschätzung der eigenen Person, sondern auch um das grundsätzliche Verständnis der von Beziehung zwischen Vater und Sohn. Ich könnte auch sagen, zwischen Gott und uns. Viel zu oft wird der Glaube als Einhaltung bestimmter Vorschriften und Bestimmungen verstanden. Aber wer seine Beziehung zu Gott auf die mehr oder weniger genaue Befolgung ethischer Maßstäbe gründet, vertraut damit auf seine eigene moralische Kraft Und das ist religiöse Gesetzlichkeit. Und in der Regel geht ja so eine Einstellung auch einher mit der Verurteilung aller Menschen, die nicht so diszipliniert und korrekt leben wie ich. Voller selbstgerechter Überheblichkeit beschreibt der ältere Sohn im Gespräch mit seinem Vater den jüngeren Bruder mit den Worten: Dieser, der dein Gut mit Huren verschlungen hat. Hier kommt Verachtung zum Ausdruck. Und wo Moral der Grund und das Prinzip des Glaubens ist, da ist Verachtung ein Erkennungskennzeichen dieses religiösen Christentums. Wie war das doch gerade? O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Wie sagte mir jemand, mein Christsein besteht darin, dass ich mich bemühe, die Gebote zu halten. Habe ich gedacht, meine Fresse. Habe ich gefragt, und hältst du sie? Nein. Ja, verstehen wir, was soll das? Wissen wir, dass das den Tod bedeutet? Der Glaube an Jesus Christus lebt doch von der Vergebung. Denn was sagt die Bibel? Wir sündigen ständig. Natürlich bitten wir Gott und danken ihm, dass er uns die Heiligung und die Einhaltung seiner Gebote schenkt. Aber unsere Beziehung zu Gott steht und fällt doch nicht mit dem Stand unserer Heiligung, sondern sie steht und fällt mit der Erfahrung der Sündenvergebung, mit der Gnade allein. Zum Dritten, Christsein als Verzicht. Mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Der dritte Teil der bitteren Beschwerde des älteren Sohns besteht darin, dass er auf seine Entbehrung hinweist. Es ist erstaunlich, dass so ein verbiesterter Mensch tatsächlich nur Freunde hat, mit denen er hätte feiern können. Aber er und seine Freunde haben nicht gefeiert. Ja, warum nicht? Nicht, weil es ihnen an Lust gefehlt hätte. Nein, sie haben es sich verkniffen. Der ältere Sohn wollte nicht so hohe Ansprüche stellen. Er hat ganz bewusst auf die Erfüllung dieses Wunsches verzichtet, weil er dachte, dass sich das für einen Sohn nicht ziemt. Und wie viele Christen definieren ihr Christsein mit einer Aufzählung von Dingen, die sie nicht tun? Enthaltsamkeit und Verweigerung gegenüber bestimmten Angelegenheiten ist selbstverständlich ein Wesenszug des Glaubens an Christus. Aber das Christsein auf den Verzicht, auf das Nein, auf ein verkrampftes sich Verkneifen reduzieren, der hat ein vollkommen falsches Bild von einer lebendigen Beziehung zu Gott im Kopf. Ich kann mich noch an den jungen Mann erinnern, der vom Wort Gottes angesprochen war und der das Gespräch suchte und später sagte: Ja, man hat mir gesagt, dass ich an mir arbeiten muss und was ich alles lassen muss, damit Gott mir gnädig ist, um Christ zu werden. Und jetzt kommt der Schock. Jetzt kommt dieser fromme Mann nach Hause und stellt fest: Ey, der alte Vater ist ja viel spendabler. Habe ihm gar nicht zugetraut. Ja, er hatte ihn noch nicht einmal um ein mageres Böcklein gebeten und muss zusehen, dass sein Vater für den nichtsnutzigen, glaubensfernen Bruder nicht nur mageres Böcklein schlachtet, sondern das fette Mastkalb für hohe Ehrengäste schlachten lässt. Nee, was für ein Gegensatz. Und wer im Hinblick auf seine eigene Person meint, verzichten zu müssen, der gönnt in der Regel auch anderen nicht den Genuss von Dingen, die er sich selber verkneift. ihm hast du das gemästete Kalb geschlachtet. Ja, ne, so plump drücken wir uns ja nicht aus. Aber in unseren Erklärungen, dass wir gewisse Dinge nicht mehr brauchen oder keine Freiheit dazu haben, die ganz fromm sagen, nicht mehr in Fleisch wandeln. Da verbirgt sich ja der leise Vorwurf auf die, die eine größere Freiheit in diesen Dingen haben. Ja, und wisst ihr, und viel zu oft steckt ja auch der Neid da drin. Nee, was wir selber nicht genießen können, gönnen wir auf keinen Fall den anderen. Nee, wird deine Frömmigkeit im Vergleich mit anderen zu wenig honoriert? Und was ist das Ergebnis? Unzufriedenheit. Ne, wohin führt eine solche Vorstellung und Praxis von Christsein? Also ganz bestimmt in die Unzufriedenheit und Freudlosigkeit. Auf Neudeutsch heißt das ja Frust. Ne? Ja, es handelt sich vielleicht um ein großes Bemühen, Gott zu gefallen. Und einen sehr fleißigen, moralisch sauberen und wirklich bescheidenen Lebensstil. Aber versteht ihr, es fehlt die befreiende und mitreißende Ausstrahlung, mit Jesus lohnt es sich zu leben. Zu sehen ist nur eine gewisse Verbissenheit und sogar, mitunter sogar Heuchelei. Aber außerdem müssen wir die Feststellung machen, dass ein solches Verständnis von Christsein seelisch krank macht und auf eine sehr nachhaltige Beziehung, unsere Beziehung zu Gott blockiert und ruiniert, geschweige denn zu den anderen. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sehr bemerkenswert. Der brave und folgsame Sohn wird zornig und lehnt sich gegen den Vater auf. Ja, die unterdrückte Aggression bricht sich plötzlich Bahn und macht sich in einer depressiven Verweigerungshaltung bemerkbar. Das ist die Erfahrung, die im Zusammenhang mit einem derart geprägten Verständnis von Frömmigkeit immer wieder gemacht wird. Irgendwann platzt der Knoten und der Kragen und die Verbitterung kommt heraus. Und der ganze Druck, der sich unter der Last der Leistung, der Moral und des Verzichts aufgebaut hat, entlädt sich. Und der ganze Krampf, die ganze Freudlosigkeit, die Last des Glaubens wird nicht mehr verkraftet. Die Menschen gehen an sich selbst kaputt. Entwickelt sich bei dem Sohn eine Depression, die sich auf eine Verweigerungshaltung gegenüber Gott ausdrückt. Er wollte nicht hineingehen. Ne, irgendwann wird jedem von uns dieser Stress von machen müssen und nicht können wollen zu viel. Und dann haben wir keine Sehnsucht mehr nach Jesus Christus, nach Gemeinde, nach geistlicher Gemeinschaft. Wir wollen entweder nicht mehr hineingehen und ziehen uns zurück, oder die anderen sind alles Glaubensschwache. Und sogar Ungläubige. Und dann ziehe ich mich zurück. Äußerlich sind wir vielleicht noch da, aber innerlich haben wir uns verabschiedet. Und genau an dieser Stelle ist mir der zweite Teil im Vers 28 besonders wichtig. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Also Gott lässt uns mit unserem geistig-religiösen, trostlosen, kümmerlichen, unzufriedenen und verbitterten Christentum nicht draußen im Regen stehen. Ne, während die anderen Glaubensgeschwister uns schon längst abgeschrieben haben, kommt er uns entgegen. Er will nicht, dass wir nur Zuschauer des fröhlichen Festes sind, sondern er möchte, dass wir mitmachen. Darum ist er nicht nur dem jüngsten Sohn entgegengelaufen, sondern auch zu dem älteren Sohn kommt er hinaus, der draußen vor der Tür steht. Gott kommt zu uns in unser trostloses Christentum und spricht zu uns. Was hat er uns zu sagen? Die göttliche Definition für Christsein lautet nicht fleißige Arbeit, du sollst nicht, du musst nicht mal. Das wäre wieder Religion. Sondern der Kern des Evangeliums ist, du bist alle Zeit bei mir. Aus Gnade allein. Und deshalb, du wirst und du wirst nicht. Ja, dann kommen wir zum zweiten. Christsein, Leben und Glückseligkeit. Zum ersten, Christsein ist Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Das Wesen des Christseins besteht eben nicht in Leistung, nicht in Pflichterfüllung, sondern ich bin in Christus und Christus ist in mir. Nach Galater 2,20. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Gott geht es um eine persönliche Beziehung zu mir, um seine unmittelbare Gegenwart in meinem Leben, um einen vertrauten Umgang mit jedem einzelnen Menschen. Römer 8, Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Ja, Leute, natürlich werden wir Gott dienen, uns einsetzen für seine Sache. Aber wer in seinem Christsein vor allem religiöse Pflichterfüllung sieht, dem wird jeder Dienst irgendwann zur Tortur. Wer die Gemeinschaft mit Gott vernachlässigt und aus sich heraus Gott dienen will, wird entweder gar nicht mehr richtig dienen oder dieser Dienst für Gott treibt ihn, was ich gerade schon sagte, in den Frust und in den seelischen Zusammenbruch. Epheser 2, Vers 10 lehrt uns, dass wir Gottes Schöpfungswerk sind. Das steht nicht, dass wir Gottes Schöpfungswerk werden, sondern dass wir Gottes Schöpfungswerk sind. In Christus Jesus, jetzt hört gut zu, geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln können oder werden. Und Epheser 1, Vers 3 macht uns deutlich, dass wir gesegnet sind durch Christus in himmlischen Gütern. Und nicht, dass wir gesegnet werden, wenn wir dieses oder jenes tun oder lassen. Versteht ihr? Das ist der größte Irrtum aller Zeiten. Der himmlische Vater möchte eine unmittelbare Beziehung zu uns haben. Und genau daran hat es dem älteren Sohn gemangelt. Das wird in der Geschichte erkennbar. Als der Sohn vom Feld kam und die Musik hörte, was macht er da? Da fragt er nicht den Vater, sondern er erkundigt sich bei einem Knecht. Ja Leute, wenn ich lieber mit einem Knecht als mit dem Vater rede, dann ist das ein Zeichen von mangelndem Vertrauen und fehlender Offenheit. Zum Zweiten, Christsein ist das Leben mit den Gaben Gottes. Was sagt der Vater? Alles, was mein ist, das ist dein. Ne? Der ältere Sohn, der hat seine Bescheidenheit herausgestellt. Und der Vater macht ihm jetzt klar, ey, hör mal, dein Verzicht war vollkommen unnötig. Christsein wird eben nicht mit dem Begriff Verzicht erklärt, sondern wenn ich Johannes 1,16 nehme oder Johannes 10,10, mit Leben aus der Fülle. Leben aus der Fülle. Also Gott stellt uns alles zur Verfügung, was er hat. Das ist eine unbeschreibliche Lebensqualität. So, und diese Lebensqualität Gottes wird dann beeinträchtigt durch die Einschränkungen, die wir uns selber auferlegen. Wir leben unter unseren Verhältnissen und bleiben hinter unseren Möglichkeiten zurück. Wir schlachten uns kein Böcklein, obwohl Gott bereit ist, das Mastkalb für uns zu schlachten. In Kolosser 2, 20, 23 werden bestimmte Verhaltensvorschriften erwähnt. Wenn ihr nun mit Christus, den Mächten dieser Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzung auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzerrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen. Sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch, also unseren alten Menschen. Kurz gesagt, es handelt sich um Religion. Zum Dritten, Christsein ist Leben in der Begnadigung. Dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Also der ältere Sohn hatte sein Sohnesrecht einzuklagen versucht mit der Erklärung, dass er nie ein Gebot des Vaters übertreten hätte und immer fleißig war. Er wollte Lohn. Er wollte Lohn. Und Gott macht uns klar, dass die Erlangung der Sohnesstelle die Folge der väterlichen Gnade und Barmherzigkeit ist. Nicht, weil ich so ein lieber Mensch bin, obwohl ich manchmal aus der Haut fahre. Ja, mit dem Hinweis darauf, dass der jüngere Sohn tot war, wird uns deutlich zu verstehen gegeben, dass auf menschlicher Seite absolut keine Voraussetzungen für ein Leben in der Gegenwart Gottes vorhanden sind. Der jüngere Sohn hatte alles vergeicht und konnte nichts vorweisen. Und dass der Mensch wieder lebendig werden und ein Kind im Haus des himmlischen Vaters sein darf, ist das Geschenk Gottes an uns. Römer 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber das Geschenk der Gnade Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Verstehen wir? Mein Platz im Vaterhaus erhalte ich eben nicht durch die mögliche strenge Einhaltung der religiösen Regeln, sondern ganz allein durch die vergebende Aufnahme durch den Vater. Und sobald ich meine und denke, aufgrund von irgendwelchen von mir erbrachten Leistungen, Verhaltensweisen oder Verbesserungen meines alten Menschen ein Anrecht auf eine bevorzugte Stellung bei Gott zu haben, bin ich religiös. Und genau in diesem Missverständnis lebte der ältere Sohn. Er meinte, aufgrund seines Pflichtbewusstseins, seiner moralischen Disziplin, seiner großen Bescheidenheit, Vaters Liebling zu sein. Und hat dabei vergessen, selbst mein frömmstes Leben ist immer mit Sünde behaftet. Der weggelaufene Sohn bat um Gnade und forderte kein verdientes Recht, kein Lohn. Was hat er denn gehabt? Nix, ne? Christsein ist immer Geschenk und kein Verdienst. Die Abhängigkeit von der Gnade Gottes gibt dem Stolz unseres alten Menschen gewaltigen Dämpfer und demütigt uns. Ja, da rasseln wir oft mit der Ketten. Aber sie befreit uns auch. Denn alles, was mein Leben sichert und reich macht, liegt außerhalb von mir in dem, was Gott mir in Jesus Christus schenkt. Und das Ergebnis? Freude. Freude. Man muss aber fröhlich sein und sich freuen. Hier wird uns zu verstehen gegeben, dass Freude die ganz natürliche Reaktion auf Gottes Handeln ist. Irgendwo in Galater 5 steht da irgendwas von, ne? Liebe, Freude, Friede und nicht Eierkuchen, ne? Ja. So wie das vom älteren Sohn geschilderte Verständnis von religiösem Christentum Freudlosigkeit, Verbitterung, Aggression und Depression hervorruft, so hat die vom Vater beschriebene Einstellung Freude zur Folge. Ja, natürlich ist Christsein keine Fahrt auf der goldenen Rolltreppe in den Himmel ohne Nöte, ohne Probleme. Sondern Christsein trägt das Siegel Gottes und ist das Eigentumszeichen, das Schutzzeichen und das Zeichen der Leiden Christi. Wir dürfen immer in der Gemeinschaft mit Gott leben, den Reichtum der Gaben Gottes genießen und uns in seiner Begnadigung geborgen zu wissen. Die Hingabe des Lebens an Gott, buchstäblich gemeint jetzt, die Agape wirkt die Philia, ohne dass ich mir einen abkleben muss, die dienende Liebe zu Gott und zum Nächsten.